OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Angst, Depression und Einsamkeit. Hinzu kommen Lernrückstände. Die Corona-Pandemie ist im Sommer 2023 ja zum Glück Geschichte. Geblieben sind aber Kinder und Jugendliche, die Experten auch als Generation Corona bezeichnen. Schülerinnen und Schüler haben unter der Pandemie gelitten und spüren teils noch immer deren Nachwirkungen. Keineswegs wollen wir heute hier einen Corona-Podcast machen, sondern wir wollen uns der Frage annehmen, was hat die Corona-Pandemie mit unseren Kindern gemacht? Fakt ist nämlich auch, dass es sich hier um strukturelle Probleme handelt. Die Pandemie hat nur gewisse Trends verstärkt. Stimmt es also, dass Kindern soziale Kompetenzen nun fehlen? Wie groß sind die Lerndefizite wirklich und wie blicken Kinder überhaupt darauf? Das möchte ich heute klären. Mein Name ist Jan Scholz und ihr hört den OM Online Podcast. Herzlich willkommen.
Mein OM Plus. Egal ob PC, Tablet oder mobil in der App. Ausführliche Informationen, Hintergründe und das Beste aus der OM Medienredaktion. Schon ab 1 Euro pro Woche und jederzeit monatlich kündbar. Für alle, die wissen wollen, was im Oldenburger Münsterland los ist. Jetzt 30 Tage kostenlos testen.
Bei mir sitzt jetzt Anja Heckmann-Hollmann. Sie ist Grundschulleiterin an der Christophorus-Schule in Vechta und auch als Grundschulleiterin schon einige Jahre aktiv, nämlich so seit knapp 15 Jahren. Moin, Frau Heckmann-Hollmann.
Guten Morgen.
Es soll heute um das Thema Kinder bzw. die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder gehen. Und wir haben in Vorbereitung auf diesen Podcast schon mal darüber gesprochen. Es wäre doch total interessant zu verstehen, wie haben überhaupt Kinder über diese Zeit gedacht? Was haben sie erlebt? Und da haben sie sich angeboten, dass sie auch mal mit einigen ihrer Schülerinnen und Schüler sprechen. Was haben die Ihnen berichtet?
Ja, ich würde gerne erstmal mit den positiven Dingen anfangen, die Sie mir berichtet haben, weil darüber habe ich mich natürlich auch ein Stückchen gefreut. Denn natürlich, wenn man sich vielleicht auch vorstellen kann, wenn die Kinder erstmal zu Hause bleiben müssen, war durchaus so ein Gefühl von Ferienzeit. Also ein Schüler aus dem zweiten Schuljahr hat gleich als erstes gesagt, das war zu Beginn total cool, das war wie Ferien. Wir konnten ein bisschen länger schlafen und es war einfach eine ganz tolle Zeit. Aber das dauerte nicht lange, denn dann haben wir gemerkt, dass wir uns gar nicht wie sonst in den Ferien treffen konnten, konnten uns nicht zum Spielen verabreden und dann war eigentlich die Freude relativ schnell vorbei. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, aber es ist halt aus Kinderaugen geschaut, kann man das durchaus verstehen. Ja, auch ein anderer Schüler sagte, sie durften zu Beginn immer lange wach bleiben, weil man musste morgens ja nicht aufstehen. Also sie konnten ein bisschen länger vielleicht abends Fernsehen gucken und fanden die Zeit auch zu Beginn ganz spannend. Auch als dann, werden wir sicherlich später auch nochmal drüber sprechen, aber als der Einsatz von verschiedenen Apps dann mit in die Schule kam, die Kolleginnen und die Kollegen machten sich wirklich viele Gedanken, wie wir den Unterricht dennoch ein bisschen voranbringen können. Da kamen dann die Apps dazu und es war eine durchaus große Begeisterung der Kinder dann da, dass sie eben diese Lern-Apps ausprobieren durften und die verschiedenen Fächer tatsächlich in verschiedenen Apps einfach so ja nutzen konnten oder mit Lernen mitspielen konnten.
Das waren jetzt so die positiven Aspekte. Was haben die Schüler vielleicht auch als nicht so gut angesehen?
Ja, insbesondere wurde ganz häufig sowohl im zweiten als auch im vierten Schuljahr genannt, es war langweilig. Wir konnten keine Freunde sehen. Wir durften nicht raus. Wir durften nicht mit unseren Freunden spielen auf der Straße wie sonst. Wir konnten uns nicht treffen. Als dann etwas gelockert wurde, wurden auf einmal die Klassen geteilt und es saß nur noch die halbe Gruppe da. Und es war dann nicht unbedingt so, dass dann alle Freunde so wie sonst zusammen waren. Kinder haben sich wenig gesehen, es wurden keine Geburtstage gefeiert. Also insbesondere dieser emotional-soziale Bereich, den haben die Kinder sowohl im zweiten als auch vierten Schuljahr wirklich sehr deutlich immer wieder benannt bei allen Äußerungen.
Experten sprechen immer mal wieder von so dem Überbegriff Generation Corona und in dem Kontext fallen dann auch so Begriffe wie Vereinsamung, Isolation, Angstzustände auch. Haben Sie das bei Ihren Schülerinnen und Schülern auch rausgehört?
Ja, zum Teil tatsächlich wirklich und das hat mich auch ein bisschen ja, traurig oder nochmal sensibel stimmen lassen. Denn wenn man es waren ungefähr 45 Kinder, die ich befragt habe, wenn man dann hört, dass wirklich die Angst vor der Krankheit bei vielen da war und die gliederte sich zum einen in die Angst, selbst zu erkranken, weil ihnen es gar nicht so ganz klar war, was überhaupt passiert und wie schwerwiegend nun jetzt der Verlauf sein könnte, bis hin zu den Erfahrungen mit Tod, dass also vielleicht auch, ein Beispiel kann ich nennen, eine Schülerin hat mir berichtet, dass ihr Opa im Krankenhaus lag und dann mit Corona sozusagen auch verstorben ist. Und da war auch in dem Moment ganz still in der Klasse und ganz, ganz viel Betroffenheit da. Und das ist natürlich bei der kleinen Gruppe, die letzten Endes jetzt von mir befragt wurde, schon viel, wenn man dann merkt, wie tiefgehend die Kinder sich dann auch einfach Gedanken machen. Wir durften Oma und Opa nicht mehr besuchen, kam von anderen Kindern. Und unsere Familie hatte Corona, wir hatten alle Fieber, uns ging es schlecht. Auch so ganz, ja, auch kindliche Dinge. Mein Geburtstag fiel in Corona, wurde genannt. Es ist natürlich jeder Geburtstag fiel in Corona. Aber dass dann wirklich auch es fehlte zu feiern, sich zu treffen. Und es war gar nicht normal. Und ja, eine Generation Corona, würde ich sagen, der Begriff trifft es tatsächlich ganz gut. Denn wenn wir in die Grundschule gucken und auf die wirklich jungen Kinder, dann ist zum Teil ein Drittel der Zeit oder fast die Hälfte der Zeit haben die Kinder mit Corona gelebt. Das ist natürlich mal wirklich viel Zeit.
Sie haben jetzt mit Zweit- und Viertklässlern über das Thema gesprochen. Und was ich da so raushöre, sind das ja doch auch durchaus sehr reflektierte Antworten auch schon. Haben Sie das im Vorfeld so erwartet, dass die Kinder auch die Zeit so intensiv irgendwie wahrgenommen haben?
Ja, also tatsächlich zum Teil schon. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit Kultur in der Schule auch zu tun. Wir haben häufig die Möglichkeit, mit den Kindern auch einfach Dinge, die im täglichen Leben passieren, wirklich gut zu besprechen. Und die Kinder sind es gewohnt, zu reflektieren und Rückmeldung zu geben. Und das kam jetzt für die beiden Klassen etwas spontan, weil sie waren nicht vorbereitet und ich habe nicht vorher gesagt, in der nächsten Stunde sprechen wir darüber, sondern ich habe sie ganz spontan befragt. Und man merkte, dass sie wirklich sehr intensiv darüber nachgedacht haben. Und durch die Äußerungen der Mitschüler, die einfach auch da waren, sind sie sehr ins Denken gekommen. Und man sah das so ein bisschen in den Gesichtern, in den Augen, dass sie wirklich nachdachten. Sie haben aus dem Fenster geguckt und haben sich wirklich so in die Zeit zurückversetzt und konnten sehr differenziert Rückmeldung geben. Sicherlich das vierte Schuljahr noch ein bisschen intensiver als das zweite. Aber schon beim zweiten Schuljahr war ich auch sehr beeindruckt, wie deutlich die Rückmeldung kam.
Diese Zeit, also diese 2 Jahre beziehungsweise 2,5 Jahre Corona-Pandemie, die haben, Sie haben es auch schon eben erzählt, Spuren bei den Schülerinnen und Schülern hinterlassen. Und einige Studien legen das auch schon so offen dar. Wollen wir das mal so ein bisschen jetzt aufsplitten? Nämlich zum einen ist so das Thema das emotional-soziale. Da wollen wir gleich nochmal intensiver drauf schauen. Das andere ist aber, dass es man durchaus jetzt in letzter Zeit ein deutliches Bildungsdefizit festgestellt hat, dass es zu Lernrückständen gekommen ist. Es gibt da Studien, die sprechen, dass Schülerinnen und Schüler bis zu 35% eines Schuljahres zurückliegen. Und dass dieser Rückstand auch bis heute nicht so wirklich aufgeholt werden konnte. Was haben Sie für einen Eindruck bei sich an der Grundschule? Würden Sie diesen Eindruck teilen?
Ich würde das nicht so komplett teilen, wie das in der Metastudie benannt wurde. Und meine Empfindung ist auch, dass in der Metastudie das tatsächlich eher um die etwas älteren Kinder ging. Es wurde ja gesagt in dieser Studie, dass diese fast 30% Defizit fast in den ersten 2-3 Monaten passiert ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das an den weiterführenden Schulen tatsächlich so auch gewesen ist. An der Grundschule ist es vielleicht insofern nicht ganz so deutlich oder für unsere Schule kann ich das zumindest so rückmelden. Wir haben natürlich das Kerngeschäft, die Kerninhalte, die wir den Kindern beibringen. Das ist vielleicht dann auch in der Grundschule noch ein Stückchen leichter. die Buchstaben, die Zahlen, die Rechenverfahren, das Lesen zu üben und das auch ein Stück weit in die Familie mitzugeben, sofern es denn dann möglich war. Aber wenn es dann sehr differenziert wird in den Lerninhalten, ist es durchaus schwierig, wenn Kinder 2, 3, 4 Monate quasi gar nicht mit Lernstoff gefüttert werden und auch nicht die Möglichkeiten haben, da direkt weiterzulernen, anzusetzen und auch, dass das Erklären fehlt. Das ist noch eine ganz tolle Rückmeldung bei mir aus der Schule. Eine Viertklässlerin hat nämlich rückgemeldet, es war ja ganz gut, dass wir die Apps haben und dass wir auch was machen konnten, weil die Zeit war wirklich langweilig. Aber, sagte die Schülerin, Frau Heckmann-Heumann, die Lehrer erklären in der Schule viel, viel besser als in einer Videokonferenz. Musste ich ein bisschen lachen und dachte, naja, guck, so ist es wohl.
Da ist sicherlich einiges dran. Diese Studie, von der Sie eben auch gerade gesprochen haben, die hat auch vor allem ein Defizit im naturwissenschaftlichen Bereich festgestellt, vor allem auch in Mathe. Sehen Sie da auch gerade mit der Erklärung, die Sie gerade geliefert haben, auch so ein bisschen die Problemstelle?
Nein, für die Grundschule definitiv nicht. Wir sehen auch schon vor Corona eher eine schwierigere Entwicklung im Schriftsprachbereich, im Sprechen generell, aber auch im Schreiben. Sicherlich gibt es auch mal immer wieder Kinder, die im mathematischen Bereich ihre Schwierigkeiten generell im naturwissenschaftlichen Bereich haben, wenn es so in Richtung Forschung oder Projektarbeit auch im naturwissenschaftlichen Bereich geht. Aber ich würde sagen, dass für die Grundschule es nicht so deutlich ist, dass der mathematische oder naturwissenschaftliche Bereich derjenige ist, der uns nun jetzt die größten Sorgen bereitet hat.
Man muss dazu sagen, dass bei dieser ganzen Problematik es auch noch so ein bisschen differenziert zwischen den Schülerinnen und Schülern ist. Also man kann sie jetzt hier nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren und alle bei allen Schülern war es genauso gleich, sondern es gibt durchaus, das zeigen auch die Studien, Gruppen, die stärker betroffen sind. Das sind vor allem Kinder aus vielleicht ärmeren Haushalten, sozial Benachteiligte, da wo die Unterstützung vielleicht zu Hause auch einfach nicht so da gewesen ist. Das hat wohl auch zur Folge, sagen Studien auf jeden Fall, dass im Grundschulalter es zum Anstieg von Förderbedarfen gekommen ist, also dass mehr Schüler Unterstützung brauchen. Sie sagt mir gerade im Vorgespräch schon, dass es eigentlich eine Entwicklung ist, die Sie schon in den Jahren davor schon gesehen haben. Würden Sie sagen, dass die Corona-Pandemie genau das irgendwie noch ein Stück weit verstärkt hat oder auch diese Diskrepanz zwischen Schülern, die irgendwie eine gute Unterstützung zu Hause haben und welchen, die das gerade nicht so haben?
Ja, ein Stück weit würde ich das tatsächlich so auch sagen. Hat viel einfach auch damit zu tun, inwieweit die Kinder zu Hause unterstützt werden können. Wenn man mal von einem Schüler, einer Schülerin ausgeht, die vielleicht zu Hause alleine lebt, ein Elternteil geht arbeiten, das andere ist zu Hause. Optimalerweise sind sie ausgestattet mit Computer und Drucker. Eine stehende Internetverbindung ist da und alles funktioniert wunderbar. Dann sind die Voraussetzungen einfach anders, als wenn man ein Kind nimmt aus einer größeren Familie, vielleicht mit 3, 4, 5 Geschwistern, wo es noch Kinder gibt, die auch in den Kindergarten normalerweise gehen würden, es jetzt aber nicht können, weil Corona war und auch dort ja das Personal einfach eng war und auch die Regeln sehr straff. Und dann gibt es vielleicht noch ältere Kinder, die vielleicht schon an der weiterführenden Schule sind, aber nicht in der Menge der Schulkinder irgendwelche Endgeräte vorhanden sind, dann ist das schon eine Schwierigkeit, wenn diese Kinder dann alle gleichzeitig an einer Videokonferenz teilnehmen sollen, was schlicht und ergreifend gar nicht möglich ist. Und oftmals auch das Internet dann gar nicht so gut funktioniert, vielleicht auch kein Drucker da ist. Es ist ganz schön schwierig, wenn dann parallel auch noch ein Dreijähriger durch das Zimmer stolpert und spielt und vielleicht einen Wutanfall kriegt. Das ist schon eine Schwierigkeit für die Grundschüler, die dann da so zwischen, man sagt immer so, nicht Fisch, nicht Fleisch. Also sie hatten einfach dann in dem Moment möglicherweise auch nicht so die Chance. Und da ist dann tatsächlich die Kluft, die wir dann auch gesehen haben, wo es sehr gut klappt, das sind die, die eher tatsächlich ein bisschen wohlhabender waren und sich ja diesen Luxus dann einfach irgendwie schon vorher geleistet haben, weil es einfach da war, und die anderen, die das dann in dem Moment noch nicht hatten. Da muss ich allerdings auch sagen, ich finde es unglaublich toll, wie schnell es nicht nur die Regelungen gab, sondern auch die Unterstützungsangebote. Das ist wirklich ein Moment gewesen, der uns in den Schulen sehr entgegenkam, dass gesagt wurde, wir werden jetzt zusehen, dass wir, wenn der Träger sagt, die Stadt Vechta zum Beispiel bei uns, wir wollen die Schulen ausstatten und wir sehen zu, dass wir das möglichst schnell hinbekommen. Es sollen iPads in die Schulen und wir durften das ausgeben an die Kinder. Und auch ein bisschen unbürokratisch zu sagen, so, ihr sollt lernen, ihr habt die Möglichkeiten. Das ist schon sehr, sehr gut, wie dann auch versucht wurde, in dieser schwierigen Zeit letzten Endes dann in dem Moment doch das Beste daraus zu holen und auch für die Kinder einfach das Beste zu machen.
Und das hat vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einen gewissen Rückstau dann etwas schneller aufgeholt, als er vorher war. Aber bleiben wir vielleicht gerade mal bei diesen Problemen, die Sie gerade angesprochen haben. Wie gehen Sie denn jetzt damit um? Wie versuchen Sie auch, diese entstandenen Defizite wieder aufzuholen?
So, wie wir es letzten Endes eigentlich immer gemacht haben. Optimalerweise wäre es natürlich sehr individuell, sehr schön. Das ist nur leider total unrealistisch. Es ist einfach überhaupt gar nicht möglich, die Kinder, die in einem sehr eingeschränkten Bereich vielleicht Defizite haben, dass mit dem Kind quasi alleine gelernt wird, um das wieder aufzuholen. Es hilft ja dann auch nicht eine Stunde. Es ist beim Lernen, wenn es Nachteile gibt oder wenn es Rückstände gibt, braucht man einen gewissen Übungseffekt und das muss man einfach immer ein paar Mal mehr machen. Wenn man dann die Vielzahl der Kinder sieht, ist das so individuell, wie es am besten wäre, gar nicht möglich. Gleichwohl gibt es natürlich die Förderstunden, die wir nach wie vor anbieten, sowohl in der Sprachförderung als auch im mathematischen Bereich. Und da spreche ich nicht nur für unsere Schule. Das ist einfach generell an den Grundschulen so. Und die Kolleginnen und Kollegen in den Grundschulen sind da auch sehr kreativ und haben ein sehr pädagogisches Herz und versuchen wirklich für ihre Kinder auch viel rauszuholen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz toller Einsatz, den man dann da sieht.
Wir haben jetzt an dieser Stelle viel über fachliche Leistungen gesprochen, über ja auch Defizite bei den einzelnen Fächern. Daneben habe ich das auch vorhin schon mal angesprochen, gibt es so dieses große Feld sozial-emotional, wo Schülerinnen und Schüler durchaus gelitten haben. Es gab eine Studie, die sagt, anfangs 2022, also schon ein bisschen her, jetzt aber knapp ein Jahr her, da haben 81% der befragten Kinder gesagt, dass sie sich psychisch belastet fühlen. Und dieser Wert, der ist in den vergangenen Monaten durchaus gesunken, aber immer noch signifikant irgendwie spürbar. Wollen wir doch mal auf diesen Bereich emotional-sozial schauen. Was für Auswirkungen oder was für Nachwirkungen, fragen wir es auch so, hat die Corona-Pandemie bei den Kindern da hinterlassen?
Vielleicht kann man das unter dem Oberbegriff zusammenfassen, dass die Kinder ein bisschen vielleicht egoistischer geworden sind. Sie sind sehr mit sich alleine beschäftigt und befinden sich weniger in einer Gruppe. Und das ist ja auch nicht weiter verwunderlich, wenn sie viele Jahre ihres kurzen Lebens quasi in Isolation verbracht haben, wenn sie nicht mal die Chance hatten oder das Glück hatten, ein Geschwisterkind zu haben und wirklich alleine zu Hause waren, ist das durchaus eine Geschichte, was für Kinder schwierig ist. Sie sind im Grundschulalter nicht so weit, dass sie sagen, wir stellen jetzt mal den Laptop auf, machen eine Videokonferenz und treffen uns gemeinsam, so wie das Erwachsene gemacht haben. Dass man sich zum Kaffee getroffen hat und das Video angestellt hat und sich zugeprostet hat mit einer Tasse Kaffee und sich nett unterhalten konnte. Das können Kinder alleine nicht. Auch da brauchen sie dann letzten Endes die Anleitung. Und dass das sozial, emotional sehr auf Kinder gewirkt hat und letzten Endes auch sich in der Schule ein Stück weit zeigt oder auch in den Nachmittagsbereichen sich ein Stück weit zeigt, weil sie einfach gar nicht die Erfahrung, die Lernerfahrung im Umgang miteinander haben. Das müssen sie wieder lernen.
Wie zeigt sich das denn bei Ihnen ganz konkret?
Ja, es gibt, das ist etwas, was ich wirklich sehen würde. Es gibt vielleicht vermehrt die Situation, dass Kinder nicht in dem Maße vielleicht aus schwierigen Situationen rausgehen, sondern es eher in eine Rangelei übergeht. Es fehlt dieser, dass man sich so mal einen Moment irgendwie anstößt im Vorübergehen Und dann dieses entspannte, ach komm, was soll's, ist egal. Es wird relativ schnell darauf reagiert, das ist ein Körperkontakt, das ist ein Gefühl von, na, ist da jetzt irgendwas im Raum oder nicht? Und viele Kinder, auch gerade die Jüngeren oder insbesondere die Jüngeren, die reagieren stärker als sonst.
Und wie reagieren Sie da als Lehrkräfte?
Letzten Endes genauso wie immer. Wir nehmen die Kinder an die Hand, wir besprechen das, wir hören immer beide Seiten, weil möglicherweise ist vor diesem kleinen Stoß im Flur schon vorher auf dem Schulhof irgendwas gewesen. Und das ist etwas, was wir wirklich dann einfach mit in den Blick nehmen und sind auch da systemisch sozusagen sehr zufrieden, weil wir auch eine Schulsozialarbeiterin haben. Das ist in Vechta fast gang und gäbe. Also fast alle Grundschulen haben mittlerweile ihre Schulsozialarbeiterin. Und die kann natürlich in dem Moment sehr gut mit eingreifen. Und es ist auch so, dass sie bei anderen Schwierigkeiten oder auch größeren Schwierigkeiten immer sofort unterstützt. Das heißt, das, was sich früher immer bei mir so tendenziell eher im Büro abgespielt hat, kann schon ein bisschen entlastet werden durch die Schulsozialarbeiterin, aber auch einfach durch die aufsichtsführende Lehrkraft. Das ist ein System, was es schon immer gab. Nur wenn die Menge der Vorfälle irgendwann zu groß wird, da muss man einfach auch nochmal anders da dran gehen. Aber auch da gibt es Projekte. Es gibt bei uns in der Schule mittlerweile soziale Gruppen, die wir eingerichtet haben, wo einfach Kinder, wo wir den Eindruck hatten, dass die vielleicht auch sehr gelitten haben oder dass sie einfach sehr auf sich alleine gestellt waren, mit der Situation gar nicht so richtig umgehen können. Die haben wir zusammengefasst, natürlich immer in Verbindung mit Eltern. Die haben wir befragt, ob das für sie in Ordnung ist. Und sie nehmen an einer sozialen Gruppe teil und haben da dann wirklich die Möglichkeit, über Rollenspiele, über verschiedenste Ansätze einfach ja ein bisschen das Miteinander wieder zu lernen.
Dann lassen Sie uns an dieser Stelle doch noch mal einmal zurückschauen und vielleicht auch darauf schauen, was in den vergangenen Jahren nicht so gut lief, vielleicht auch politisch nicht so gut lief im Bereich Bildung. Wo sagen Sie, haben irgendwie Fehler gelegen? Was hat man falsch gemacht? Was würden Sie sagen jetzt mit dem natürlich auch ein bisschen gemein ist es, weil Sie jetzt natürlich jetzt das Wissen haben und die Erfahrung haben. Aber darauf möchte ich mal genau hinaus. Was würden Sie sagen aus der Erfahrung, die Sie gemacht haben? Wo hätte man Dinge besser machen müssen?
Die Kinder, die Schüler, vielleicht auch gerade Grundschüler, haben politisch gesehen eine wirklich schlechte Lobby. Es gab unglaublich viele Vorschriften, die im Rückblick auf die Situation und mit dem Wissen von heute unnütz waren. Es war selbst für die Kinder in der Grundschule überhaupt nicht zu verstehen. Und sie haben es auch dann, als wir nachher in den geteilten Klassen oder in den Unterrichtssituationen waren, wo die Kinder geteilt wurden, haben sie gesagt, was ist das ungerecht? Es dürfen wieder größere Veranstaltungen stattfinden, insbesondere als dann die Sportveranstaltungen wieder angefangen haben. Es durften Chöre wieder singen, die durften sich wieder treffen. Aber in der Schule war Sport verboten und in der Schule war auch der Musikunterricht letzten Endes im Bereich Chor oder Singen, gemeinschaftliches Singen, war verboten. Das war wirklich schwer zu erklären. Es ist auch nicht zu erklären, wenn die Kinder alle ihren festen Platz haben, wir Pläne gemacht haben, damit wir auch Rückmeldung geben können, um so eine Corona-Kette sozusagen nachverfolgen zu können. Es gab unglaublich viele Vorschriften, an die wir uns halten mussten und auch gehalten haben. Und bei uns war alles sowas von sauber und ordentlich und geradlinig geregelt. Und die Kinder durften einfach so vieles nicht, was aber ein Stück weit im öffentlichen Leben zum Schluss schon wieder ging. Und das haben selbst die Kinder reflektiert. Warum dürfen wir das nicht? Dass man dann schon ein bisschen kreativ wurde und nach draußen gegangen ist und gesagt hat, so, jetzt kriegt jeder seinen Ball und wir bewegen uns dennoch. Oder wir stellen uns draußen, also ein Szenario, stellen uns draußen mit dem Chor auf und versuchen mal zu singen oder mit einer Klasse. Und jeder hat so diesen Abstand von 1,5 Metern, was eigentlich totaler Quatsch ist. Das ständige Lüften in den Räumen, das mag sicherlich sinnvoll gewesen sein. Und ich will das auch gar nicht so in Abrede stellen. Aber es war auch zum Teil fast gar nicht möglich, wenn es im Winter unter 0 Grad war, die Fenster aufzureißen alle 20 Minuten. Und die Kinder, die dann gerade am Fenster saßen, ja, ein bisschen Pech gehabt. Die mussten halt Mütze, Schal, Jacke, Handschuhe und am besten noch eine Decke von zu Hause mitbringen, um da überhaupt die Zeit dann ruhig am Platz zu verbringen. Ich glaube, diese gesamte Geschichte mit der Schulschließung und diese sehr großen Auflagen im Verhältnis zur restlichen Welt waren nicht ganz realistisch. Und meinetwegen hätte es Schulschließung überhaupt gar nicht geben brauchen. Wir hätten gerne die Situation mit den geteilten Klassen, dass man zumindest die Kinder alle 2 Tage sieht, dass die dann da sind, und das wäre so ein Wechselsystem, tägliches Wechselsystem. Das ist schon sehr gut und das ist einfach auch sehr wichtig, dass sie dann da sind, dass, und selbst wenn sie über 1,5 Meter miteinander sprechen, dass sie einfach da sind und sich dann in der Klasse auch ein Stück weit akklimatisieren und einfach die Schule nicht aus den Augen verlieren. Dass es nicht so ein fiktiver Name ist, Schule, ich bin irgendwie in der Schule, aber eigentlich bin ich die ganze Zeit zu Hause. Mit dem Lernen klappt es, geht so, bei dem einen besser, bei dem anderen schlechter. Und viele haben auch tatsächlich benannt, dass das Lernen zu Hause einfach sehr schwierig ist. Und wenn dann noch ein Lehrer erkrankt war und der Vertretungsunterricht eher so ein bisschen schwieriger zu gestalten war, das haben sie sehr, ja, sehr deutlich rückgemeldet.
All das ist jetzt passiert und im Nachhinein können wir natürlich darüber sprechen, was kann man besser machen in der Zukunft? Wo meinen Sie, sind jetzt Punkte, wo wir konkret, weil wir können ja nicht ausschließen, dass es genau so ein Ereignis wieder gibt, aber wie können wir in Zukunft es besser machen? Wie können wir vielleicht auch in Zukunft dafür sorgen, dass Kinder eine bessere Lobby haben, dass Kinder mehr wahrgenommen werden, dass genau diese Probleme, die wir jetzt in diesem Podcast auch schon angesprochen haben, dass die nicht verstärkt werden, sondern dass man gezielter auf Kinder dazugeht?
Das ist eine sehr gute Frage. Es muss sich auf jeden Fall politisch da eine ganze Menge ändern. Die Kinder müssen mehr gesehen werden und insbesondere auch die jüngeren, die kleineren Kinder. Es geht nicht nur um die Gymnasialkinder oder um die Kinder an den anderen weiterführenden Schulen, sondern es geht auch gerade um die Kinder im Kindergarten und in der Grundschule. Denn da werden schließlich alle Grundlagen auch gelegt. Und das ist einfach ganz wichtig zu sehen. Gerüstet sind wir natürlich unendlich viel mehr als vor 3 Jahren, wo das Ganze auf uns eingebrochen ist aus dem Nichts. Denn die Entwicklung gerade im Computerbereich, in der Ausstattung in den Schulen, das hat man sicherlich viele Jahre vorher schon gedacht und vorbereitet, und es mussten Konzepte geschrieben werden und Medienprogramme und Überlegungen, was, wie, welcher Einsatz unterstützt im Unterricht. Ja, und dann kam Corona und dann ging das auf einmal ganz schnell, weil das war letzten Endes der Schlüssel in die Häuser, der Schlüssel zu den Kindern, um überhaupt Kontakt zu haben. Das ist sicherlich etwas, was wir in einer möglichen anderen Pandemie, die vielleicht irgendwann nochmal auf uns niederprasselt, das haben wir auf jeden Fall auf der Habenseite. Aber generell, glaube ich, ist es wirklich eine politische Geschichte, da gut drauf zu achten, dass die Kinder, die da sitzen, dass die einfach auch das Recht auf Bildung nicht verpassen sollten.
Dann lassen Sie uns doch zu guter Letzt nochmal darauf schauen, was vielleicht auch gut lief während der Corona-Pandemie, was man vielleicht auch für positive Dinge erlebt hat. Einiges haben wir hier und da schon mal angesprochen. Wo würden Sie sagen, jetzt im Nachhinein, das lief irgendwie gut und das hat uns auch vorangebracht?
Uns hat auf jeden Fall der gesamte Bereich der Medienentwicklung sehr gut getan. Zum einen durch die Bereitschaft des Trägers, dass also relativ schnell es an die Umsetzung und Ausstattung der Schulen ging, was sonst aus Erfahrung etwas länger gedauert hätte, sage ich vorsichtig. Aber das ist etwas, was wirklich gut funktioniert hat. Und auch die Bereitschaft der Kollegen, das muss man ganz, ganz klar auch benennen. Die Bereitschaft, sich hinzusetzen, zu überlegen, wie kriegen wir es hin? Machen wir eine Ausgabe in der Schule mit Material, kopieren das für die Kinder. Die Eltern können holen und holen sich die Arbeitshefte ab, bringen das dann am Ende der Woche wieder. Der Kollege hat dann korrigiert und das dann am nächsten Montag sozusagen wieder rausgegeben. Oder auch die Bereitschaft, wenn ich auch gar nicht so PC-konform arbeite und auch gar nicht so viel Wissen davon habe, dennoch zu sagen, okay, ich gucke mir mal an, wie geht denn das jetzt mit den Videokonferenzen? Kann ich vielleicht sogar selber auch ein Lernvideo produzieren? Das ist eine Sache, diese Entwicklung, die systemische Entwicklung in diesem Bereich ging unheimlich flott und die Bereitschaft war unheimlich groß, weil man einfach gesehen hat, wir müssen da ganz schnell reagieren und wir müssen unseren Kindern ganz schnell die Möglichkeit geben, weiterzukommen. Und das ist wirklich beeindruckend. Das ist ganz, ganz toll, wenn man sieht, was in so kurzer Zeit da auf die Beine gestellt wurde.
Auf jeden Fall, das war ein großer Kraftakt in den vergangenen Jahren, den Sie da als Lehrerin und Lehrer geleistet haben, aber natürlich auch die Kinder und Jugendlichen geleistet haben in den vergangenen Jahren. Frau Hohmann, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so intensiv sich ja auch vorbereitet haben und auch viele Eindrücke aus den Schulen mitgebracht haben. Und würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeikommen.
Ja, gerne. Vielleicht haben wir dann mal ein neues Thema. Ich bedanke mich auch. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank.
Jetzt wollen wir unter diesem doch schwierigen Thema einen Schlussstrich ziehen. Wir sind nämlich jetzt am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns das Thema Nachwirkung der Corona-Pandemie auch nochmal vielleicht in Zukunft beschäftigen wird. Und es ist durchaus interessant, ist, auf dieses Thema nochmal zu schauen. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bin ich dankbar, wenn ihr uns euer Feedback mitteilt. Das könnt ihr ganz einfach tun per E-Mail an redaktion@om-medien.de und natürlich auch unseren Podcast abonniert, da wo ihr ihn auch immer hört. Für heute war es das, wie gesagt. Mein Name ist Jan Scholz und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht euch noch eine schöne Restwoche. Macht's gut. Ciao.